Willkommen bei «Anders kompliziert», das ist der Podcast von der Aargauischen Naturforschenden Gesellschaft. Heute mit einer Spezialausgabe aus aktuellem Anlass, und zwar zum Thema «Die Welt der Viren». Der heutige Gast ist der Urs Gräber. Er ist Professor für molekulare Biologie an der Universität Zürich, hat experimentelle Biologie an der ETH studiert, promoviert mit einem Doktorat in Biotechnologie, ebenfalls an der ETH. Nachher ist er während 7 Jahren in den USA als Wissenschaftler tätig war, zunächst am Scripps Forschungsinstitut in La Jolla, Kalifornien, und dann an der Yale Universität in New Haven, Mitgliedstaat Connecticut. Heute leitet er eine Gruppe von 15 Wissenschaftlern und Studenten und untersucht die Frage, wie menschliche Viren die Zellen von der Atemwege krank macht. Urs Gräber, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir da Zeit nimmst. Ganz am Anfang, was sind Viren eigentlich?
Ja, gut, also zuerst mal ganz herzlichen Dank, Andrin, für die herzliche Einladung. Es freut mich sehr, ein bisschen über unsere Passion zu reden, Viren. Wir verwenden Viren ganz täglich im Labor. Wir untersuchen, wie sie in Zellen eindringen, wie sie sich vermehren und wie sie nachher sich auf Nachbarzellen übertragen. Mhm. Also Viren, das kennt, der Ausdruck ist sehr geläufig, kommt aus dem Lateinischen und heisst eigentlich Gift oder Gestank, also sehr unangenehm. Chemisch gesehen sind Viren ein Bündel von Eiweiß, Nukleinsäuren, manchmal Lipid, also Fettstoff und Zucker. Und sie kommen in zwei Formen vor. Sie kommen als Partikel vor, das sind ganz kleine Teile aus der Nanowelt, also das sind 10 hoch minus 9 Meter, und in dieser Dimension bewegen die sich. Mhm. Und die andere Form, wo sie vorkommen, das sind die infizierten Zellen. Jetzt, was uns krank macht und was übertragen wird, das sind Virenpartikel, die sogenannten Virionen. Mhm. Und die enthalten neben den Eiweißhüllen, den Lipid, immer auch ein Teil von der viralen Erbmasse oder die virale Erbmasse. Das kann ein DNA sein, also so wie eine Deoxyribonukleinsäure, so wie wir sie auch in unserem Zellgenom haben, in unseren Zellen haben. Oder es kann auch ein anderes Molekül sein. Das ist sehr, sehr verschieden.
Ja. Von der Struktur her kann man, ist doch so, dass die Erbsubstanz da in der Mitte ist und dann hast du eine Hülle von Eiweiß, gell? Und dann je nach Virustyp, oder muss ich sagen, Virion, wäre das korrekter, wenn ich sage?
Ja, das Virion ist der Träger von der Information vom Viruspartikel. Ja. Ja,
genau. Und da gibt es dann solche, die zusätzlich zu der Eiweißhülle noch eine Fetthülle haben, oder?
Mhm, okay. Genau, eine Fetthülle, richtig.
Mhm. Und jetzt, der Virus ist eigentlich, hast du gesagt, die infizierte Zelle.
Genau.
Also ist das in unserem Sprachgebrauch zum Teil nicht ganz korrekt, wenn man sagt, Virus ist eigentlich das Virion, das kleine Partikel, und die infizierte Zelle ist das Virus.
Ja, es ist vielleicht ein bisschen spitzfindig, dem jetzt die Unterscheidung zu machen. Aber ich mache die Unterscheidung jetzt einfach, weil der Name Virus aus dem Lateinischen Gestank und Gift beinhaltet. Ja. Und eine Substanz, die rein aus Nukleinsäure und Protein und Lipid besteht, so wie das Virion, das stinkt nicht. Okay. Ja, das stinkt nicht. Die infizierte Zelle, die stinkt, weil sie hat die Duftstoffe, die sie abgibt, die Sulfhydrylstoffe, die schwefelartigen Stoffe, und das ist das, was dann verfaulet, stinkt. Oder das ist das, wo der Geruch herkommt.
Okay.
Und der Virus ist eigentlich das, was stinkt. Das ist dann eigentlich die infizierte, die kranke Zelle. Okay. Das ist es eigentlich.
Und wie du vorher gesagt hast, ist ein extrem klein, 10 minus 9, das ist ein Milliardstel Meter. Oder ein Millionstel Millimeter. Und ist ja noch viel, viel kleiner als, was wir schon als klein betrachten, eine Bakterienzelle.
Ganz genau.
Also ist mal ganz etwas anderes in der Art und Weise
ganz
als
genau.
Bakterienzelle und ganz anders als unsere Zellen sowieso.
Ganz genau. Spannend. Eine Bakterienzelle, wie der Name sagt, ist etwas Lebiges. Die Zelle kann sich teilen, die kann sich vermehren. Mhm. Die braucht keinen Wirt, um das zu machen. Ein Virus aber braucht immer einen Wirt, eine Hilfszelle in dem Sinn. Also das unterscheidet die Viren, die Virionen, fundamental, ganz, ganz grundsätzlich von den Bakterien. Also in dem Sinn sind Virionen tote Materie. Mhm. Sie sind einfach ein Sack von schlechter Nachricht, wenn man so will. Oder? Ja. Piece of bad news. Ja. Verpackt in Eiweiß und Lipid und können eigentlich nichts machen ohne die Hilfe der Zellen. Sie sind einfach da.
Also per Definition würde man sagen, es ist nichts Lebendiges. Gut, das ist wahrscheinlich ein bisschen, nicht ganz klar, wo man jetzt halt die Grenze zieht, aber eigentlich ist es eben, wie du sagst...
Das Virion ist nicht lebendig, aber der Virus ist lebendig. Okay, die infizierte Zelle, die ist lebendig. Und wir sind ja alle infiziert von mindestens einem halben Dutzend Viren, permanent, alle von uns, oder es gibt noch viel mehr humane oder menschliche Viren, die uns können infizieren können. Also die Viren sind in uns inne und unsere Zellen teilen sich. Also in dem Sinn ist der Virus im Kontext von einer Zelle ist er lebendig, weil er kann sich teilen und sich in dem Sinn auch weiter vermehren.
Und wir sind alle ständig mit ungefähr 12 Virentypen sozusagen infiziert.
Ja, genau. Es sind vorwiegend Herpesviren, die wir in uns rein haben. Ja. Aber auch andere Viren können sich einnisten bei uns. Also man denkt jetzt zum Beispiel an die krebserregenden Papillomviren, die unsere Schleimhäute infizieren. Mhm. Die sind auch Teil dann von unserem von unserer Erbmasse. Mhm. Oder natürlich die ganz bekannten Retroviren. Ja. Und da ist das humane Immundefizienzvirus, HIV, in allen natürlich, oder fast allen natürlich, ein Begriff. Mhm. Mhm. Weil das integriert, das tut sein Erbgut direkt ins Erbgut vom Mensch einfügen, sodass das nachher ein Teil von uns wird, in dem Sinn.
Mhm. Das heißt, gibt es auch unterschiedliche Arten, solche, die sich effektiv einfügen ins Genom und andere, die das nicht machen?
Ja, genau. Ja. Es gibt unterschiedliche Lebensstile von diesen Viren. Ja. Es gibt etliche, die sich integrieren, die sich einfügen. Mhm. Und andere, die bleiben in den Zellen als Erbmasse vorhanden. Mhm. Sie werden dann mit der Zeit ausverdünnt. Oder sie können, wenn sie sich angepasst haben an Wirt, mit ganz tiefer Geschwindigkeit auch vermehren, sodass der Wirt gar nicht merkt, dass er infiziert ist.
Okay. Ja.
Also es sind dann die sogenannten persistierenden Infektionen oder latente Infektionen, also die verborgenen Infektionen. Mhm. Und Herpesviren sind zum Beispiel auch ein Meister in dieser Strategie.
Ja.
Also wenn man einmal mit einem Herpes infiziert ist, dann bringt man den nie mehr los, weil er sich so gut versteckt, dass man ihn nicht mehr kann loswerden kann. Also selbst wenn man jetzt gehört von irgendwelchen Ärzten oder Pseudoärzten, die sagen, sie hätten ein Heilmittel gegen Herpes, dann ist das nie eine Heilung, sondern es ist eine Unterdrückung der Symptome.
Mhm.
Man kann die Herpesviren nicht loswerden, wenn man sie einmal hat.
Mhm. Weil sie sich zum Beispiel im Genom, also in unserer Erbsubstanz verstecken.
Ja, genau.
Bestimmte Zellen.
Ganz genau. Ganz genau. Und dann, wenn wir Stress haben, das kennt man ja sehr häufig, dann entstehen die Blösli, dann entsteht eine Blasenbildung zum Beispiel auf unseren Lippen oder auf unseren Schleimhäuten. Und das ist eine Antwort von einem auferwachten Virus, der nun sich vermehrt und weil der Stress eben einen gewissen Kontrollschutz weggenommen hat, nun kann vermehren.
Mhm.
Und Stress ist zum Beispiel auch UV oder Sonnenlicht oder solche Sachen und kann sehr unangenehm sein. Und natürlich ist das dann die Phase, wo der Virus dann auch weitergegeben wird an andere Individuen.
Ja. Kommen wir schon zum Thema, was sie mit uns machen und wie sie uns krank machen. Da gibt es im Fall verschiedene Strategien. Und was gibt es für Wege, was Strategien, wie uns die Viren können effektiv krank machen?
Ja, es braucht immer zwei. Es braucht den Virus und es braucht die Antwort vom System, vom Körper, von der Zelle.
Ja.
Jetzt, die Viren sind Fremdkörper für eine Zelle. Und sie werden erkannt als solches von unserem Immunsystem, von bestimmten Eiweissen, die wir in uns haben, von bestimmten spezialisierten, ganz gut trainierten Zellen, die die Fremdkörper erkennen. Das sind molekulare Interaktionen, Wechselwirkungen zwischen dem Virus und diesen Zellen. Mhm. Und die werden das Virus aufnehmen und versuchen, es zu inaktivieren. Ja. Jetzt, das Virus löst durch die Zusammenwirkung mit diesen Immunzellen Antworten aus in diesen Immunzellen. Und es bewirkt dann, dass weitere Abwehrsysteme aktiviert werden in der, im Wirt. Mhm. Und wenn diese Abwehrsysteme zu stark aktiviert werden, dann haben wir Symptome. Dann haben wir eine laufende Nase, dann haben wir Entzündungsreaktionen, dann haben wir Stress und dann haben wir auch Fieber zum Beispiel. Mhm. Das ist eine akute, aber offenbar wichtige Reaktion vom Körper gegen eine drohende Übernahme von diesen Viren. Mhm. Als Folge davon haben die Viren Mechanismen oder Wege gefunden, um die Immunantwort zu reduzieren. Okay. Und sie haben, sie schaffen das und können, wenn sie das schaffen, nun sich trotzdem einnisten, obwohl das Immunsystem da ist. Und das gibt dann eben die sogenannten persistierenden Infektionen, wo der Virus vorhanden ist, aber nicht gross Schaden mehr anrichtet, weil er ist in der Balance zwischen dem Immunsystem und dem Virussystem. Und dann ist das System eigentlich wieder in der Ruhe. Und solange es keinen grossen Stress gibt. Jetzt gibt es aber die Immunsuppressionen. Also es gibt Zustände bei den Menschen, wo das Immunsystem unterdrückt wird, entweder durch Krankheit oder medizinisch unterdrückt wird, zum Beispiel in der Stammzelltransplantationen, wo man einen Teil vom Immunsystem muss unterdrücken, damit man das neue Gewebe dann als Therapie in den Krankenorganismus hineinbringt. Und in solchen Situationen können viele Viren, die persistieren irgendwo im Körper, wieder auferwachen.
Okay.
Und dann gibt es die dann gibt es Probleme.
Komplikationen ja, sozusagen. Und jetzt haben die Viren auch wie eine spezielle Spezifität. Sie gehen nicht einfach auf alle Zellen nehme ich an, sondern eben, es gibt solche, wo eben, hast du nachher laufende Laser, dann hast du Blösli. Also die suchen sich eigentlich Zellen aus, die Menschenzellen aus, die sie befallen wollen. Also aussuchen ist vielleicht das falsche Wort, aber
genau.
Sie
haben... Genau. Genau. Also das ist ein sehr guter Punkt, weil die allermeisten von den Viren, die um uns herum sind, die machen uns nichts. Die sind harmlos für uns, absolut harmlos. Mhm. Ich kann sagen, in einem, als Grössenvergleich oder als Mengenvergleich, es hat unglaublich viele Viren auf der Erde. In einem Liter Meerwasser hat es mehr Viren, Partikel, Virionen, als es Menschen hat auf der Erde. Es ist unglaublich, nicht vorstellbar. Wenn wir alle Viren, nur Bakteriophagen, also es sind die Viren, die Bakterienzellen infizieren, zusammenzählt, dann kommt man auf eine Zahl, die astronomisch hoch ist. 10 hoch 30 haben die Leute geschätzt. Also das ist eine Zahl mit einem 1 und 30 Null hinten dran. Eine unglaublich grosse Zahl. Wenn man die Virenpartikel aneinanderreihen, es hat jemand die Rechnung gemacht, eine nach dem anderen schön hintereinander reihen, dann kommen wir auf 100 Millionen Lichtjahre Distanz.
Okay.
Die Distanz zur Sonne von der Erde ist ein Bruchteil von einem Lichtjahr, ist 10'000stel oder so von einem Lichtjahr.
Also
es ist unglaublich. Also die Viren funktionieren in grosser Masse und die meisten von diesen Viren sind nicht krankmachend für den Menschen.
Weil sie uns nicht erkennen, sozusagen.
Genau, ganz genau. Sie kümmern sich nicht um uns. Also man kann sich denken, ein anderer Kollege hat ein schönes Beispiel gebracht, wie er die Viren dargestellt hat. Viren haben keine Absicht, sie haben keine Intention. Man darf sie nicht mit Menschen verwechseln. Sie sind wirklich nur ein Spielball von der Natur, wenn man so will, oder ein Produkt von der Natur. Also sie haben keine Absicht, sie machen nichts wirklich mit einem Zweck dahinter. Man kann sich vorstellen, dass die Viren, es gibt ja ganz verschiedene, die auch den Menschen infizieren, eine Handvoll Karten haben, die sie können spielen können, so wie beim Jassen.
Ja.
Mhm. Und die Karten können zum Beispiel bedeuten, wie du gesagt hast vorher, die eine Karte heisst, ich habe einen Rezeptor bei mir, ein Molekül, das mir erlaubt, eine menschliche Zelle anzudocken. Mhm. Ja, das ist schon mal gut.
Das Oberflächenmolekül, der Schlüssel zum
Der Schlüssel zum Schloss, der Schlüssel zur Zelle, genau. Das kann ich in meiner Karte haben als Virus. Dann habe ich vielleicht noch eine andere Karte, wo man sagt, ich vermeide die Fresszellen, die mir Trouble machen. Und dann habe ich vielleicht noch eine andere Karte, die sagt, okay, mit dieser Karte gehe ich in den Kern rein und tue mein Genom dort deponieren. Mhm. Aber dann kommen wir bald einmal zu den Limitationen. Dann haben wir bald einmal nicht mehr genug Karten. Und wenn jetzt zufälligerweise ein Erreger mit diesen richtigen Karten mit dem Mensch in Kontakt kommt, dann kann etwas passieren. Aber wenn er nicht die richtigen Karten hat, dann passiert gar nichts. Mhm. Also in dem Sinn ist eine Vireninfektion immer eine Zufallserscheinung. Also wir können weder voraussagen, was für Viren zirkulieren werden, irgendwann, noch können wir voraussagen, genau wer von welchen Viren besonders stark befallen wird. Mhm. Es ist eine riesige Unsicherheitskomponente. Aber was es bedeutet auf eine Art ist, dass unser Weltbild vielleicht ein bisschen anders wird. Also, dass man vielleicht realisiert, dass man nicht immer alles unter Kontrolle hat, sondern eben im Zufall auch ausgesetzt sind. Mhm. Und der Zufall ist getrieben durch die riesige Erscheinungswelt, Mannigfaltigkeit von diesen Viren und natürlich auch von den Bakterien, die uns Schwierigkeiten machen können.
Also ist auch, wie du gerade sagst, eigentlich die Interaktion von Viren, Bakterien und uns und Tieren führt dazu, dass die Karten sozusagen neu gemischt werden und da können neue Virenstämme entstehen,
die
dann eben das richtige Kartenset haben, um zum Beispiel uns zu infizieren.
Ganz genau. Das vom Neuentstehen ist beim Influenza-Virus besonders gut untersucht.
Ja.
Der hat sein Genom ist nicht ein Stückchen von RNA, sondern es sind 8 Stückchen von RNA. Und die 8 Stückchen von RNA sind unterschiedlich, ob jetzt das Influenza-Virus im Huhn, im Schwein oder im Mensch zum Beispiel sich entwickelt oder sich dort aufhaltet. Wenn jetzt aber die 3 Organismen zusammenkommen, auf engem Raum, so wie es in Asien oft der Fall ist, dann kann es passieren, dass eine bestimmte Zelle, entweder vom Huhn, vom Schwein oder vom Mensch, von verschiedenen Virentypen, nicht nur vom menschlichen oder vom Huhn oder vom Schwein infiziert wird, sondern von verschiedenen gleichzeitig. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass sich die Genomsätze oder die Erbgutsätze vermischen miteinander.
Sich Karten neu mischen.
Und dann gibt es ein neues Gemisch von der Karten. Und das passiert jedes Jahr. Also wir haben die saisonale Grippe, die uns jedes Jahr heimsucht. Man könnte es nicht wirklich im Voraus bestimmen, was kommen wird nächstes Jahr. Mhm. Gewisse Modellrechnungen kann man anstellen, aber es ist nicht, wir können es nicht genau sagen.
Nicht mit Sicherheit. Und jetzt, ich habe gerade erwähnt, dass mit den Vögeln, Schweinen und den Menschen, da hat es jetzt gerade die letzten paar Jahre eben zu meiner Schweinegrippe und zum anderen die Vogelgrippe gegeben. So wie ich das mich mal erinnere, die Vogelgrippe hat es nie geschafft, vom Tier auf den Mensch, aber nicht vom Mensch zu Mensch.
Genau.
Die Schweinegrippe aber von Tier zu Mensch und dann auch Mensch zu Mensch. Und es ist eine sehr infektiöse Influenza-Epidemie geworden. Oder man kann sagen, wahrscheinlich Pandemie. Was ist denn da der Unterschied? Das ist auch wieder, sind denn da die Karten, die sich anders mischeln im Vogelgrippe? Wieso hat die Vogelgrippe nicht geschafft, von Mensch zu Mensch?
Ja, genau. Damit ein Vogelvirus, ein Vogelgrippe-Virus in den Mensch kann eindringen, muss er ganz tief in die Lunge vom Mensch runtergehen.
Okay.
Weil das ADOC-Molekül in der menschlichen Lunge ist nur vorhanden in den Zellen, die ganz tief unten sind. Das ist unser Glück, okay. Weil die meisten Vogelinfluenza-Viren werden deshalb im Mensch wenig Schaden zuführen. Wenn er jetzt aber die Karte kriegt, die ihm erlaubt, die tief gelegenen Zellen zu infizieren, dann kann er eben Probleme machen. Ja.
Also ich glaube, die Vogelgrippe war auch extrem fatal im Vergleich zu der Schweinegrippe, aber eben keine Mensch-zu-Mensch-Übertragung.
Ja, genau. Ja. Dann geht es nur in den oberen Atemweg, wird er dann übertragen und es ist dann nicht möglich, dass er tief ab in die Lunge geht und wirklich dann die ganz schweren Symptome dann, erzielt.
Das macht das unwahrscheinlich. Es gibt noch andere Arten, wie Viren uns können krank machen können, und zwar nämlich über Krebs. Hast du auch mal erwähnt. Wie funktioniert das genau?
Ja, also das ist ein sehr spannendes Feld von der Forschung auch, und krebsmachende Viren gibt es sicher ein halbes Dutzend von denen. Das ist meistens dann der Fall, wenn das Wachstum von den Zellen, die vom Virus infiziert werden, nicht mehr kontrolliert stattfindet, sondern unkontrolliert. Also um Krebs zu erzeugen, braucht es ja mehrere Voraussetzungen. Es braucht unkontrolliertes Wachstum, es braucht die richtige Blutversorgung, es braucht eine Resistenz gegen Abwehrkräfte vom Wirt, gegen das Immunsystem auch. Und der Virus leistet dort einen entscheidenden Beitrag, dass sich die Zellen nun unkontrolliert vermehren kann. Das ist in der Regel ein Epithelzellen, eine Hautzelle zum Beispiel, kann sie im Fall vom Papillomvirus. Und führt dann zu diesen Karzinomen. Glücklicherweise kann man die humanen oder die menschlichen Papillomviren impfen.
Ja.
Und das ist etwas, wo sehr, sehr erfolgreich stattfindet, wenn die Menschen in jungen Jahren geimpft werden, bevor sie sexuell aktiv werden. Ja. Das ist dort der grösste Punkt. Und natürlich, es braucht die Bereitschaft vom Menschen, sich zu impfen lassen.
Ja. Ich glaube, zum Impfen kommen wir dann nachher noch. Das ist nämlich ein sehr spannendes Thema. Die Frage ist, wo schon zum Teil beantwortet wurde, wo stecken die Viren überhaupt, wenn das nicht gerade befallen? Du hast vorhin gesagt, in einem Liter oder Milliliter Meerwasser, bin ich mir ganz sicher, hat es eine riesen Anzahl Bakterien, Entschuldigung, Viren. Aber ich meine, sie hocken da in der Luft, auf Oberflächen, überall im Fall.
Ja.
Und sind sie überall aktiv, oder kann es sein, dass sie dann irgendwann inaktiv werden, oder je nach Typ?
Ja, also die Viren mit der Lipidhülle sind in der Regel weniger lang infektiös, wenn sie außerhalb vom Körper sich befinden, weil die Fetthülle, die ist sehr anfällig auf mögliche Einflüsse, auch Seife, Alkohol und so weiter, kann die Fetthülle sehr leicht zerstören. Aber andere, die zum Beispiel im Magen-Darm-Trakt ausgeschieden werden, und dazu gehören viele durchfallerregende Viren oder auch Polioviren, die Kinderlähmung machen, die sind resistenter und die bleiben länger am Leben außerhalb von einem Körper oder auch auf Oberflächen. Die sind schwieriger zu desinfizieren dann.
Und andere, jetzt eben Influenza, der SARS-CoV-2, der neue Coronavirus, die haben die Lipidhülle, nehme ich mal an, und darum kann man es auch mit Handwaschen und Alkoholdesinfektion besser loswerden. Okay. Ja. Jetzt hast du vorher gesagt, wir haben 12 oder mehr Infektionen, die latent in uns drin sind. Wir finden aber auch überall, das hast du geschrieben gehabt, im Blut hat es extrem viele Viren oder Virenstückchen, nicht aktive Viren, sondern man findet auch ganz viele, was ich recht überraschend gefunden habe.
Es hat alle überrascht, dass man so viele Fragmente von Erbgut gefunden oder findet im Blut von gesunden Menschen. Also 2/3 von all diesen Erbstückchen, die im Blut sind, sind entweder Follivirensequenzen oder Fragmente davon. Mhm. Und das heisst einfach, dass wir als Organismus ständig mit Viren in Berührung sind, auch wenn wir es gar nicht merken, auch wenn wir komplett gesund sind. Mhm. Die Viren sind in uns und sie vollziehen Sachen in uns, wo wir nicht richtig verstehen.
Ja. Die Viren sind auch, man hat es erwähnt, die können uns das Genom mit unsere Erbsubstanz rein integrieren, also sich reinsetzen sozusagen. Es ist aber so, dass sie das schon immer gemacht haben und entsprechend haben wir eigentlich in unserer Erbsubstanz schon ganz viel so Gräber von Viren, oder? Ist das, genau. Kann man sagen, wie viel von unserer Erbsubstanz Virus ist?
Ja, ja, ein grosser Teil. Also okay. Wahrscheinlich der allergrösste Teil sind Relikte von früheren Infektionen, von Viren, die sich eingenistet haben in im Erbgut von unseren Vorfahren, mhm. die dann zum Teil aber als Informationsträger verwendet werden vom zellulären System. Mhm. Und ein Beispiel ist, dass unsere also die Plazenta bei der Embryonalentwicklung in der Mutter mhm. Durch die Funktion eines ehemaligen viralen Proteins zustande kommt. Also die Fusion von den Trophoblasten zum Syncytium, der Plazenta, Mutterkuchen, wird vollzogen durch ein virales Protein.
Also ehemal virales Protein. Ja. Wo jetzt extrem wichtig ist für die menschliche Entwicklung. Ja. Entsprechend. Das ist unglaublich spannend. Ich glaube, da toucht mich auch ein bisschen die Evolution der Viren. Ich mache jetzt einen Schritt weiter. Wie sind Viren entstanden während der Evolution? Kann man das sagen? Weiss man das? Oder ist es nicht genau?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Ja. Also, weil im Gegensatz zu den Paläontologen haben die Virologen ja keine handfeste Gegenstände, die sie analysieren können. Ja. Sondern sind angewiesen darauf auf indirekte Evidenz. Die molekulare Evidenz reicht nicht wirklich im Detail so weit zurück. Sie machen nur spekulieren und denken, dass sie vielleicht Teil von der RNA-Welt gewesen sind, ganz am Anfang von der Evolution. Ja. Dass sie dort sich bereits selber repliziert haben und dann irgendwann einmal zu einem Viruspartikel geworden sind mit den Hüllen und mit dem Alten.
Ja. Also dass sie schon sehr, sehr früh während der Evolution abgezweigt haben von den lebenden Organismen. Ja. Und wenn man jetzt das Genom anschaut von anderen Organismen bis Viren, bis Bakterien, aber Entschuldigung, haben die alle auch so einen Virenfriedhof in sich hinein? Oder ist das effektiv?
Ja. Ist das so? Ja? Tatsächlich. Selbst Bakterien haben einen Virenfriedhof in sich hinein. Das ist und zwar, es nützt dem Bakterium, den Friedhof zu haben, weil es gibt dem Bakterium eine Immunität gegen die Neuinfektion von den gleichen Viren, die vorher bereits mal infiziert haben. Also, was das Bakterium macht, es macht eine integrierte Kopie von der vom viralen Erbgut in sein eigenes Erbgut und ist dann in der Lage, dass Teile von dem Erbgut abzulesen, wenn ein neues Bakterium wenn das Bakterium von einem neuen Virus infiziert wird, das ähnlich ist mit dem, was bereits integriert hat. Okay. Und mit einem speziellen Eiweiß und zusammen mit der Genkopie kann es nun den Eindringling unschädlich machen. Mhm. Und dort ist der Virenfriedhof, wenn man so will, ist er sehr nützlich für das Bakterium.
Ja. Also, ich meine, ihr ist auch eine gewisse die Methode, also CRISPR-Cas9 basiert auf so einem Mechanismus. Nur mal kurz zum Friedhof von den Viren. Das tut ja gewisse medizinische Ideen ein bisschen zurückhalten. Zum Beispiel Xenotransplantation bei Schwein. Mhm. Haben wir, glaube ich, Angst, dass so Viren könnten aktiviert werden im Mensch.
Ja, das ist genau richtig. Sehr guter Punkt. Und da hat man tatsächlich Schwein aus dem Grund gemacht, weil man Angst hat von diesen endogenen Retroviren, die im Schwein drin sind, die dann in Menschen kommen mit dem Transplantat vom Schwein, Herzklappen, haben wir Angst, dass die Transplantat nun die endogene Retroviren vom Schwein in Mensch übertragen. Mhm. Und man weiß dann Konsequenzen nicht, was könnte sein. Und deshalb hat man tatsächlich in der Forschung Schwein züchtet, genetisch veränderte, die keine endogene Retroviren haben in ihrem Genom. Mhm. Das war ein riesen Aufwand. Ja. Aber dann findet man, dass die Schweine zwar überlebensfähig sind, aber sie sind beeinträchtigt in vielen ihren Aktivitäten. Mhm. Und man könnte daraus schliessen, dass die endogenen Retroviren eben für etwas nützlich sind, was im normalen Schwein gebraucht wird. Ja.
Wo wir noch nicht wissen, und wahrscheinlich ist die Situation ähnlich bei uns, nehme ich jetzt mal.
Ja. Wahrscheinlich ist es für Menschen ähnlich. Ja.
Okay. Kommen wir noch zu der Virenvielfalt. Du hast es schon erwähnt, es gibt Hunderte wahrscheinlich, wenn nicht noch viel, viel mehr. Kann man da so eine Auslegeordnung mal machen, ist das, wenn es überhaupt möglich ist?
Ja, also wir denken, es gibt Hunderte von Viren, die den Menschen infizieren können, potenziell, und viele davon können dann auch krank machen. Mhm. Man kann die Viren ähnlich wie bei den Organismen, Tieren, Pflanzen, einordnen nach Ordnungen, Familie, Genus und Typ. Ja. Dann, und versuchen, eine bestimmte Systematik hineinzubringen. Das hilft in der Erkennung von neu auftretenden Viren. Es hilft im Verstehen von diesen Viren, weil man kann vergleichende Studien machen oder Lehren aus Studien von ähnlichen Viren, die vielleicht im Tier sich fortpflanzen. Und man kann durch das lernen, was es könnte für Konsequenzen haben für den Menschen, wenn man das so anschauen kann.
Also wenn man jetzt irgendwo ein Virus würde finden, ich nehme an, das macht man vor allem durch die Entschlüsselung vom Erbgut, und sieht, es ist ähnlich wie das SARS oder eben das SARS-CoV-2, dann kann man sagen, vermutlich wird dort Atemweg angreifen. Kann man das wahrscheinlich so in die Richtung?
Ganz genau. Die molekulare Information, die man hat, jetzt über den neuen SARS-CoV-2, hat sehr schnell erlaubt, vorauszusagen, welches Ad-Hoc-Molekül auf den menschlichen Zellen der Lunge der Virus wird verwenden. Mhm. Und es hat sich tatsächlich als richtig herausgestellt, die Voraussage. Ja. Also man weiß bereits, was der Rezeptor ist. Mhm. Und man weiß, dass das Virus tief aber in die Lunge geht, um die Infektion zu machen. Ja.
Also mit anderen Worten, man hat auch schon einen Angriffspunkt entdeckt, schon, wo man kann angehen jetzt in Zukunft relativ schnell.
Ja, ganz genau. Das wäre eine mögliche antivirale Strategie. Mhm. Den Angriffspunkt, das Andocken zu verhindern vom Virus. Ja. Es wird nicht die einzige sein, die man wird verwenden, aber es ist bereits eine Möglichkeit. Ja. Mhm.
Also vielleicht noch kurz zur Terminologie. Ich glaube, man sagt jetzt SARS-CoV-2. Das ist der Virus.
Genau.
Und wenn man von Covid-19 schwätzt, ist es eigentlich die Krankheit, so ja, wie HIV und AIDS.
Ganz genau, ganz genau.
Okay. Genau. Und wie überträgt sich jetzt der SARS-CoV-2? Ist das ist ja von einem Tier gekommen? Weiss man, was für ein Tier? Oder ist das...
Ja, also detaillierte Analyse von diesen Coronaviren in der Vergangenheit haben gezeigt, dass die sehr häufig und in vielen verschiedenen Formen in den Fledermäusen vorkommen, tatsächlich. Mhm. Vor vielleicht etwa 40 oder so Jahren sind die Coronaviren sehr beliebt gewesen bei den Forschern. Also da hat man sehr viel gemacht mit denen. Mhm. Und dann ist bald einmal eine Phase gekommen, wo man denkt, ja, es ist eigentlich relativ langweilig, wir lernen nichts Neues davon, wir haben dann keine Krankheitsfälle mehr, nichts mehr. Und viele Leute sind dann aus dem Feld weggegangen, haben etwas anderes gemacht, forschungsmässig. Bis dann 2003 der SARS-CoV-1 auftaucht ist, die eine kleine Pandemie ausgelöst hat. Glücklicherweise ist die Pandemie sehr schnell wieder verschwunden. Mhm. Wahrscheinlich, weil der Virus sehr offensichtliche Symptome gemacht hat, sofort nach der Infektion. Ja. Die Träger von dieser Infektion konnten isoliert werden und den Virus konnte man eindämmen. Jetzt mit dem Neuen denkt man auch, dass der aus der, und man hat molekulare Evidenz, ich glaube, das ist ziemlich gute Evidenz, dass er aus der Fledermaus kommt und dann auf so ein Schuppentier übertragen worden ist, von der Fledermaus. Mhm. Und das Schuppentier, das ist auf dem Markt in Wuhan in Kontakt mit dem Mensch. Wahrscheinlich bereits Anfang November vom letzten Jahr. Epidemiologische Daten zeigen, dass das etwa dann müsste passiert sein. Mhm. Und dann hat es sich ausbreitet in wahrscheinlich ganz lokal in Wuhan, so wie es sich jetzt ausbreitet, auch in anderen Ländern. Lokal zuerst und dann hat es immer mehr übergriffen auf andere Leute. Erst im Januar hat dann China die Containment-Sperre aufgestellt, also dass die Region dort abgeriegelt. Und jetzt hat man eine Quarantänisierung von fast 50 Millionen Leuten in China. Und es wird sich zeigen, wie sich das weiterentwickelt. Im Moment sind die Fälle ein bisschen rückläufig, also sie steigen nicht mehr so stark in China, was sehr, sehr gut ist, aber wir wissen den Grund nicht genau, wieso es so ist.
Jetzt nur zu der Begrifflichkeit. Wenn man sagt, Isolation ist das, wenn man jemanden isoliert, der krank ist, und Quarantäne heisst zum Beispiel, dass, wenn man noch nicht krank ist, aber potenziell es hat, bleibt man daheim zum Beispiel, das ist eine Quarantäne.
Genau.
Und das nächste natürlich, jetzt redet alle von Epidemie und Pandemie. Kann man das, Epidemie ist das eher lokal und Pandemie global.
Ja, genau.
Und gibt es Gründe, wieso dass es gewisse arbeiten, also gewisse Virionen, Virus arbeiten und andere, also SARS-CoV-1 in dem Fall, also was man vorher SARS genannt hat, hat es ja haben wir können stoppen.
Ja.
Beim SARS-CoV-2 sieht es jetzt so aus, als wäre es schwieriger. Ist ja schon eine Pandemie.
Ja, genau. Die Epidemiologen wissen die wichtigsten Eigenschaften von einem Virus, damit es von einer Epidemie zu einer Pandemie kommt. Also Pandemie ist dann länderübergreifend und nicht nur auf einen Ort beschränkt. Pest oder Cholera oder auch Influenza können pandemisch sein oder sind pandemisch gewesen, bereits in der Menschheitsgeschichte. Dazu braucht es eine relativ hohe Übertragungswahrscheinlichkeit, eine sogenannte Reproduktionszahl vom Virus von einer infizierten Person auf andere.
Ja.
Also die muss grösser sein als 1. Wenn sie kleiner ist als 1, dann wird das Virus aussterben. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es weitergeht, ist dann so klein, dass es ausstirbt.
Und darf ich kurz, wenn 1 heisst, eine Person steckt ein Jahr, 2 wird heisst, eine Person steckt 2 Jahre, 4, 8 und so weiter.
Genau. Beim SARS ist der Faktor ein Schätzungsfaktor, ist nicht ein genauer Faktor, weil man die Daten nicht genau genug kennt, ist er etwa 3. Beim Masern, das Masernvirus, ist das ansteckendste Virus, das wir kennen.
Okay.
Ist der Faktor je nach Typ und Fall ist er 12 bis 18. Das heisst, wenn Sie einen Raum haben mit einer Person, die mit Masern infiziert ist, dann ist es, und mehrere Personen da drin sind, ist es garantiert, dass das Virus auf alle Personen übergeht. Das sind die Masern-Partys, wo man früher gemacht hat als Kind. Und andere Viren, da ist es dann noch kleiner. Die Influenza ist es auch etwa 2 bis 3 bei der pandemischen. Mhm. Bei den Pocken ist es 5 bis 7. Mhm. Polio auch. Und beim HIV ist es geschätzt 2 bis 5. Also all die epidemiologisch und gesundheitlich relevanten Infektionen haben eine hohe Reproduktionszahl.
Ja. Also was ich jetzt auch noch gehört habe unterdessen ist, dass es zwar die Zahl, die sehr wichtig ist, Aber es gibt zum Teil auch ein bisschen etwas wie Superspreaders. Ja. Man hat einen Durchschnitt von 2 zum Beispiel, aber die meisten sind unter 0, aber da gibt es solche, die bei 7 sind. Und ist das leichter einzudämmen oder schwerer? Kann man das?
Ja, es gibt das Phänomen. Wenn man die Personen kann identifizieren durch das Tracking und das Nachverfolgen, wer mit wem in Kontakt ist, dann ist das natürlich fantastisch, weil es gibt relativ wenig von diesen Superspreaders. Ja. Dann kann man es wahrscheinlich besser in den Griff bekommen.
Also eigentlich holt man dann auch die aktuelle Zahl nach unten, oder?
Das ist halt die Ja, das ist gut möglich. Und das ist die Unsicherheit natürlich in den Faktoren, die wir immer noch drin haben. Ja. Also da können wir nicht. Ein weiterer Faktor ist natürlich, dass sich ein Virus ausbreiten kann, ist die bestehende Immunität in der Bevölkerung.
Ja.
Okay. Also ein Virus, das aus dem Tier kommt, in den Mensch, hat keine Immunität zu befürchten. Im Mensch und kann sich mehr oder weniger ungehindert ausbreiten.
Ja.
Jetzt wie in dem Fall, von dem SARS-CoV-2. Was auch hilft, ist, wenn der Erreger sich über Tröpfchen, Lufttröpfchen, also von der Atemweg, weitergeben, dort sich befindet.
Ja.
Und nicht nur über Schmierinfektion geht. Und, was du vorher angesprochen hast, wenn er von Mensch zu Mensch kann übertragen werden, dann ist das ein grosser Faktor, der seine Gefährlichkeit dann auch bestimmt. Und was wir vorher angesprochen haben, die Dunkelziffern von den Infektionen von einem Virus ist auch sehr wichtig.
Ja.
Das heisst, es gibt im jetzigen Fall von dem SARS-CoV-2 eine Dunkelziffer von 7 bis 33. Das ist geschätzt jetzt, sind die neuesten Rechnungen von der ETH in Basel, von einer Gruppe, die das heute Morgen publiziert hat. Das heisst, dass pro medizinisch akuten Fall, der Symptome zeigt und wo erfasst ist, 7 bis 33 Infektionsträger vorhanden sind, die kein Symptom zeigen.
Okay.
Und das macht die Bekämpfung schwierig.
Extrem schwierig, ja.
Und ist mit dem Grund, wieso das BAG heutzutage empfiehlt, grosse Veranstaltungen zu vermeiden und die zum Teil sogar verbietet. Viele Leute verstehen das nicht.
Mhm.
Sie sehen die Dringlichkeit nicht von dieser Auflage. Es macht aber absolut Sinn, das zu befolgen, weil im Moment sind wir ja in der Mitte von der Influenza-Epidemie, der saisonalen. Die Spitäler sind schon ziemlich am Anschlag. Und jetzt haben wir noch das weitere Virus. Und wir wollen unbedingt versuchen, diese Infektionswelle zu verzögern. Und das ist mit ein Beitrag, den man leisten kann, wenn man die grossen Veranstaltungen mit vielen, wo viele Leute zusammenkommen, und halt auch ein erhöhtes Übertragungsrisiko da ist, vermeidet. Ja. Es ist nicht die grosse Angst, dass man jetzt eine ganz schlimme Infektion als Einzelperson kriegt. Mhm. Also die Chance ist immer noch relativ klein im Moment. Aber es geht um den Gesamtzustand von der Gesellschaft. Und es geht auch darum, die alten und schwachen Leute eben nicht unnötig diesen Viren auszusetzen und sie damit zu gefährden.
Also die zu schützen. Ja. Also wir sind auch mit gutem Vorbild vorausgegangen. Wir haben die Hand nicht geschüttelt am Anfang.
Ganz genau.
Also eigentlich muss man es auch versuchen, ein bisschen rauszuzögern. Zum einen, dass man dann eben das Gesundheitswesen ein bisschen schonen kann. Da gibt es eine bessere Betreuung für die, die es wirklich brauchen wahrscheinlich.
Schon. Aber man sollte unbedingt keine Panik machen, also das wäre ganz, ganz schlecht. Man muss einfach schauen, dass man bei sich versucht, die eigene Hygiene in Ordnung zu halten. Und
jetzt hast du die Grippewelle angesprochen und da frage ich mich auch, wieso das die halbe Grippe jedes Jahr wieder kommt in Wellen. Ist die zirkuliert um die Welt herum ständig und kommt immer wieder saisonal. Was ist da der Grund?
Ja, also tatsächlich, es gibt Der Erreger verändert sich ständig von der Grippe, der Influenza-Virus. Wir haben das kurz besprochen mit der ganzen Reassortierung, mit der Neuzusammensetzung vom segmentierten Genom, das der Virus hat, aus dem Schwein, dem Vogel und dem Mensch. Das ist ein Faktor. Und ein anderer Faktor ist sicher auch die Tatsache, dass der Virus selber sich nicht exakt replizieren oder sein RNA-Genom nicht exakt vervielfältigen, sondern Fehler macht und Mutationen einführt. Das führt dazu, dass die bestehende Immunität, die nach jeder saisonalen Grippe in der Bevölkerung herrscht, eben nicht mehr genügt für die neuen Viren. Und deshalb müssen wir uns, wenn wir eine Chance haben wollen, geschützt zu sein vor Influenza, müssen wir uns halt jedes Jahr neu impfen lassen. Ja.
Spielt die Temperatur eine Rolle? Es kommt immer im Winter.
Ja, ja.
Oder sind wir einfach geschwächt in dieser Zeit?
Das ist wahrscheinlich auch der Fall, ja, dass wir vielleicht unser Immunsystem nicht so akut am Laufen haben. Also es gibt so Evidenz, die sagt, dass ein bestimmtes antivirales System, nämlich das Interferonsystem, eben weniger aktiv ist bei kalten Temperaturen. Also und Interferon ist ein wichtiger Faktor oder komplizierter Faktor, der uns schützt gegen Viren. Und das ist vielleicht mit dem Grund. Aber es gibt bestimmt noch viele andere Gründe, wo man nicht genau feststellt oder nicht genau wissen.
Ja. Also das ist, aber es ist schon so, dass dann in der Nordhalbkugel dann, wenn wir Winter haben, haben wir es, und wenn Südalkohol Winter hat, dann haben sie es.
Ja, das ist die Idee. Ja,
ja, okay. Ja. Das ist die Idee, also ist das effektiv?
Ja, es korreliert. Ja.
Es korreliert so, okay.
Ja, ja. Ja. Also man hofft ja auch, dass der SARS-Corona-2 jetzt dann wird, also gegen den Sommer hin wird abflachen. Also das sind die epidemiologischen Hochrechnungen, die das sagen. Und, aber dass er wieder könnte auftauchen dann im nächsten Winter.
Ja, dass das auch jetzt ebenfalls könnte in saisonalen Schübe könnte kommen.
Ja.
Ist aber wahrscheinlich, dass er sich auch wird ein bisschen abschwächen wird. Oder, weil jetzt sind wir bei null Immunität, wir haben ihn noch nie gesehen. Nächstes Jahr werden wir schon gesehen haben.
Ja, das ist die Hoffnung, genau. Und das wird es jetzt sehr, sehr spannend sein, zu analysieren, wie das sich die Immunität in der Bevölkerung dann entwickelt.
Ja. Wir haben es schon ein bisschen angesprochen, wie man die Viren kann aufhalten kann, weil es unterschiedliche Strategien gibt. Kommt es darauf an, was man für ein Virus hat? Oder gibt es da eben die Lipidhülle haben, die kann man mit hygienischen Massnahmen auch wegkriegen. Andere, das ist wahrscheinlich eher schwierig. Zu den Impfungen, da ist wahrscheinlich auch vieles am Tun. Kann man da irgendwas erwarten oder wie funktioniert überhaupt eine Impfung?
Ja, also vielleicht als grosser Unterschied zwischen Viren und Bakterien, es gibt keine antibiotikaartigen Stoffe gegen Viren. Antibiotikum ist ein chemischer Wirkstoff, der gegen Bakterien im breiten Mass kann wirken. Es gibt es nicht gegen Viren. Es gibt, wenn wir Glück haben, punktuelle Hemmstoffe gegen bestimmte Viren. HIV ist zum Beispiel so ein Virus, das man kann sehr gut therapieren kann. Man braucht aber vier verschiedene Medikamente gleichzeitig, damit man die Resistenzbildung einigermaßen verzögern kann.
Ja.
Aber viele andere Viren, oder die meisten anderen Viren, da hat man keine wirklich guten chemischen Hemmstoff.
Ja. Also das wäre dann antivirale Medikament, wenn man schon krank ist. Ein Medikament, das dann hilft, dass der Virus nicht Zellen infiziert.
Genau. Genau, das ist die Idee. Also was jetzt abgeht im Coronavirus Fall ist, dass klinische Versuche nun mit Medikamenten gemacht werden, die gegen andere Viren Wirkung haben. Also das sind zum Beispiel gibt es die Studie jetzt mit dem Remdesivir von Gilead,
ja,
wo ein retrovirales Medikament ist, das aber auch gegen Ebola-Viren wirkt, mhm, und wo scheinbar auch gegen den SARS-CoV-2 scheinbar wirkt.
Okay.
Und das Molekül ist ein kleines nukleotidartiges Molekül, also es ist ähnlich wie die Bausteine unserer Erbsubstanz, mhm, wird fast richtig anerkannt oder erkannt von der viralen Replikationsmaschinerie, aber es führt dann zu einem Abbruch von der Herstellung, von der Kopie, ja, vom viralen Erbgut. Das heisst, der Virus kann sich in der Gegenwart von dem Stoff nicht weiter vermehren. Und jetzt ist die Frage, wirkt das klinisch oder wirkt das, ja, nur im Reagenzglas?
Mhm.
Ja. Und diese Studien sind jetzt am Laufen, in Amerika zum Beispiel, wo sie die Patienten von der Princess, wie hat das Schiff geheißen? Von Japan.
Von Japan, ja. Nein, ich weiß gar nicht.
Das, was unter Quarantäne gestellt worden, ja, ist, sind einige Patienten oder einige Leute sind ausgeflogen worden in verschiedene Länder. Und die in Amerika gelandet sind, die sind zum Teil in einer klinischen Studie drin, wo sie nun getestet werden auf Wirksamkeit gegen das Mittel.
Ja.
Das könnte sein, dass man dort etwas bereits in Hand hat. Das Gute an dieser Strategie ist, man hat bereits klinisch erprobte Substanz,
ja,
in den Kühlschrank.
Mhm.
Also die wäre verfügbar, die Substanz, in relativ grossen Mengen.
Es ist zugelassen im Jahr.
Es ist zugelassen,
ja,
genau. Und die Frage ist nur, wirkt sie oder nicht? Und wie schnell führt sie dann zu Resistenzentwicklung?
Ja, das ist das Zweite, wo, wie du bei HIV erwähnt hast, ja, das Problem ist.
Ja.
Wenn man jetzt in die Vergangenheit schaut, jetzt gerade bei HIV auch, habe ich mir das nochmal kurz angeschaut, die Daten, ne? Ist Anfang der 80er Jahre, ist das erste Mal, also AIDS, das Syndrom entdeckt worden, und kurz darauf haben wir dann gesehen, dass es ein Virus ist. Aber dann ist es nur 14 Jahre gegangen, bis man das erste Medikament hatte. Also sind wir heute in der moderneren Zeit schon in einer besseren Situation. Ja. Das ist unglaublich, jetzt hat man bereits etwas zur Hand, das vielleicht funktionieren könnte.
Ja, absolut. Das ist sensationell, was man jetzt an Geschwindigkeit, was möglich ist jetzt an Geschwindigkeit.
Mhm. Ja.
Auch die ganze Impfstoffentwicklung ist nun in vielen, vielen Labors auf Hochtouren am Laufen.
Mhm.
Und es sieht aufgrund von der Erfahrungen mit dem MERS-Virus und mit dem SARS-CoV-1 so aus, als sollte es möglich sein, einen Impfstoff bereitzustellen.
Mhm.
Also nicht von heute auf morgen. Der muss ja auch produziert werden, muss gesichert sein, der muss getestet sein.
Ja.
Aber vielleicht innerhalb von einem Jahr oder so sollte man spätestens so einen haben.
Mhm. Okay,
das wäre die Hoffnung.
Ja. Und eben, ja. Impfung ist mal eine andere Sache, das ist etwas, was man macht, bevor man krank ist, also dass man nicht krank wird. Wieso geht es bei gewissen Viren und bei anderen nicht?
Ja, genau. Wieso es bei HIV nicht funktioniert, da sind die Leute immer noch eigentlich noch nicht ganz im Klaren. Ein Grund könnte sein, dass der HIV, das Virion vom HIV, nur sehr wenig Glykoprotein, eigene Glykoprotein macht auf seiner Hülle oben. Es sind weniger als eine Handvoll.
Mhm.
Der SARS-Virus da, der hat einen Haufen von seinen S-Protein, von seinen Spike-Protein, wo,
ja,
da die schöne Krone machen. Spikes
oder okay. Darum Corona. Okay.
Corona machen, der hat sehr viel von denen und die sind molekular auch sehr gut analysiert und man weiß genau, gegen welche Art von der Zusammensetzung von diesen S-Eiweiß man muss ein Impfserum richten.
Mhm.
Das hat man gelernt aus den anderen Coronaviren.
Ja.
Also dort besteht guter Grund zur Annahme, dass es dort könnte funktionieren. Also,
ja. Ja. Also heißt, man würde sozusagen Bestandteil nehmen von dem SARS-CoV-2,
ja,
Menschen als Impfstoff zusammen mit Adjuvantien spritzen, um das Immunsystem anregen.
Ganz
und
genau.
Vorzubereiten für eine kommende, ja, Infektion.
Genau.
Jetzt ist es so, dass eben bei gewissen Viren kann man impfen und hat es eine lebenslange Wirkung, bei anderen nicht. Ich denke, wir haben es fast schon erwähnt, bei Influenza geht es zum Beispiel nicht, gibt es keine lebenslange Immunität. Das ist, weil die sich einfach schneller verändert, die Veränderlichkeit.
Genau, genau. Polioviren kann man zum Beispiel impfen, also dort gibt es Kinderlähmung, ganz genau. Das Problem ist dort allerdings nun, dass der Virus wieder ausbricht in verschiedenen Orten der Welt und man mit Impfserien nicht ankommt an diesen Ort, aus sozioökonomischen Gründen oder aus logistischen Gründen. Also dort wäre es möglich, gegen Polio zu impfen, weil Polio kommt nur als in sehr wenigen Varianten vor. Also es gibt nur maximal 3 Varianten, die zirkulieren im Mensch. Mhm. Im Gegensatz zum ganz verwandten Erkältungsvirus, dem Rhinovirus, wo wir hunderte von Varianten haben.
Okay. Also ist der normale Pfnüssel, blöd gesagt?
Der normale Pfnüssel kann man nicht impfen.
Zum Beispiel. Also es kommt darauf an, wie viel es gibt von diesen Typen.
Das ist ein wichtiger Faktor,
ja. Und gibt es dann auch mehr Typen, wenn es nicht so, sagen wir, wenn es ein milder Virus ist? Ich meine, ein Pfnüssel ist ein relativ milder Virus, der kann sich wahrscheinlich auch vermehren und verändern. Und wenn ein Virus extrem schlimm ist, sage ich jetzt mal, hat er keine Chance, um es zu vermehren. Kann man sich vermehren und verändern, kann man sich das so vorstellen?
Ja, ob es jetzt direkt gekoppelt ist, ja, vielleicht. Also ist aber noch schwierig zu sagen. Also der Rhino, der Pfnüsselvirus, hat eine Spezialität, die der Poliovirus nicht hat. Und er kann durch einen genetischen Trick seine Oberfläche Eiweiß auf eine ganz spezielle Art verändern. Mhm. Also er ist weniger stabil in dem Sinn, genetisch.
Okay.
Und das bedeutet, dass die Immunität, die besteht in einer Person, die der Pfnüssel hat, eben nicht genügt, um die Varianten von diesen Viren auch zu bekämpfen, die dann entstehen mit der Zeit. Mhm. Wie das zu tun hat mit der Gefährlichkeit vom Virus, das ist nicht so klar. Der Poliovirus hat einen anderen Lebensstil, der infiziert über den Magen-Darm-Trakt und geht dann über Zellen von Epithelzellen, also Oberflächenzellen vom Magen-Darm, auf Nervenzellen über. Und wenn er die Nervenzellen infiziert, dann kann er ins Hirn kommen, ins Rückenmark kommen und kann dann, wenn die Immunität ihn nicht kann, bändigen kann, kann er eben dann Nervenschaden verursachen, Kinderlähmung und steife Beine verursachen oder sogar den Tod verursachen.
Also Viren sind eigentlich ganz schlimm in dem Fall, können sie auch irgendwie noch ein bisschen nützlich sein. Wir haben es, glaube ich, schon zum Teil erwähnt. Sind sie für etwas brauchbar?
Ja, also nutzen direkt jetzt für den Mensch. Man kann sie versuchen, in der Medizin zu nutzen, als Genfähre.
Ja.
Da hat man zum Beispiel gegen Krebstherapie macht man sehr viele Anstrengungen, dass man die Viren abrichtet, sodass sie krebsentartete Zellen erkennen und die zerstören. Das ist ein grosses Feld.
Mhm. Also das heißt, ein synthetischer Virus, der nachher spezifisch auf Krebszellen geht, so wie andere Viren spezifisch auf die Epithelzellen gehen.
Genau. Okay. Das ist ein grosses Feld, das man versucht zu machen. Man kann versuchen, die Viren so zu verändern, dass man sie vielleicht als Bakterienkiller einsetzen kann. Bakterien sind das Problem natürlich, ein medizinisches, weil die Antibiotikaresistenz nimmt zu. Ja. Und wir werden nur eine limitierte Anzahl von Antibiotika haben gegen die Erreger. Mhm. Also eine Strategie wäre, dass man Viren so verändert, also wo Bakterien jetzt infizieren, dass man kann bakterielle Oberflächeninfektionen zum Beispiel reduzieren.
Ja.
Das funktioniert in der offenen Wunde eigentlich schon recht gut. Funktioniert aber noch nicht wirklich im ganzen System. Also wenn man die Bakterien, Viren, sollte abrichten, sodass sie eine Bakterieninfektion im Organismus drin, ein Abszess zum Beispiel, ausräumen. Das funktioniert noch nicht.
Ja, okay. Also die bakterienkillenden Viren sind die Bakteriophagen, die man
genau.
Das schon mal gehört hat. Ja. Können Viren auch eine Funktion, eine gewisse ökologische Funktion?
Ja, ganz genau. Da hat es Studien gegeben, die zeigen, dass die Viren ganz wichtig sind, zentral sind für den Umsatz von Kohlenstoff in der Weltmeer. Sie infizieren das Plankton und sie infizieren sehr viele Bakterien. Und das ist extrem wichtig, um den Umsatz von Kohlenstoff in diesem System zu bewerkstelligen. Offenbar setzen die bis zu einer halben Gigatonne Kohlenstoff pro Jahr um. Also sie vernichten sozusagen Leben und führen es wieder in den Kreislauf zurück von der Neuentstehung dann von neuen Organismen, von neuen Plankton- und Bakterienorganismen. Also sie sind wichtig dort, um den Kreislauf am Leben zu halten und ihn so zu halten, wie das System jetzt.
Ja. Also wenn man jetzt eine Welt ohne Viren sich vorstellen würde, hätte man vielleicht weniger Pfnüssel und wäre dann weniger krank, aber es hat effektiv einen Einfluss auf die Ökologie wahrscheinlich.
Ja, es wäre eine ganz andere Welt, höchstwahrscheinlich. Ja.
Und wahrscheinlich würde es wieder entstehen.
Das ist gut möglich, ja. Ja.
Vielleicht noch etwas zu der Virenforschung, die heutzutage am Laufen ist. Was läuft da? Was macht ihr genau in eurer Forschung?
Ja, wir versuchen, die Viren einzusetzen als Spion von der Zelle.
Okay.
Also wir verfolgen sie, wie sie die Zellen infizieren, und wir lernen daraus, wie eine Zelle reagiert, welche Eiweiß und welche Funktionen von der Zelle wichtig sind, damit der Virus infizieren kann und sich vermehren kann in diesen Zellen. Mhm. Und dann die weitere Idee wäre, dass man, wenn man die Eiweiß kennt von der Zelle, dass man die dann kann lahmlegen im Fall von einer Infektion und somit die Infektion kann reduzieren und ohne dass der Wirt dann der Organismus dann einen grossen Schaden
sollte. Ja,
das wäre die Idee dahinter.
Ja. Ja. Also ich schaue in dem Fall, was gibt es für Angriffsflächen, wo man könnte den Virus angehen.
Genau.
Ja. Das heisst, ihr schaut zu, wie das macht. Die haben effektiv leuchtende Virionen,
ja,
die man dann beobachtet unter dem Mikroskop und sehen, wie das funktioniert.
Genau. Ja. Okay. Wir können bestimmen, wo die Viren sind in den Zellen, mit welchen Wirtseiweiß, dass sie in Kontakt sind. Und im Prinzip lehren durch das, indem wir chemische Stoffe einsetzen und die Infektion dann stoppen, an welchem Ort die chemischen Stoffe wirken. Und können dann durch das vielleicht ein Medikament empfehlen. Also wir machen dann keine menschlichen Versuche mit denen, aber wenn man Stoffe testet, die bereits zugelassen sind im Mensch, dann haben wir eine interessante Option, die Stoffe im Fall von einer Infektion am Mensch anzuwenden vielleicht.
Mit SARS ein bisschen machen, in die Richtung?
Ja.
Gibt es da Anstrengungen?
Ja, also der Nationalfonds wird, wie du auch gesagt hast, schon ein neues Forschungsprogramm, ein Notprogramm ins Leben rufen, diese Woche. Das ist das erste Mal im Leben vom Nationalfonds, wo er das macht, aufgrund von dieser akuten Situation. Er wird nach Forschungsprojekten suchen, wo versuchen, die Coronaviren besser zu verstehen und auch eventuell halt Mittel dagegen zu entwickeln. Das ist neu, das ist sicher wichtig und wird sehr viele Aktivitäten dann zusätzliche generieren.
Ja. Also Sie tun effektiv Geld sprechen für jetzt bestimmte Virenprojekte oder SARS-CoV-2-Projekte, die Wirkstoffentwicklung ein bisschen zu beschleunigen.
Genau. Ja. Ja. Ja.
Ja. Was ich gesehen habe, ist auch, dass die Wissenschaftsjournale, also die Publikationen machen, entgegennehmen, ebenfalls schneller publiziert, oder? Damit die Informationen schneller sich um die Welt verbreitet.
Ja, das ist sehr wichtig, dass man im öffentlich zugänglichen Format die Forschungsresultate kann publizieren kann. Mhm. Auch wenn es vielleicht noch nicht von den Kollegen im Detail begutachtet worden sind, sondern dass man die Daten in der Gesamtheit von der Forschungsgemeinschaft zur Verfügung stellt und auch der interessierten Öffentlichkeit zeigt, was zu machen ist. Und das ist wichtig, weil es hilft, die Forschung zu beschleunigen. Und es ist im Moment eine akute Lage, wo das notwendig macht. Also zum Beispiel, was sehr nützlich ist, ist bereits die Sequenz zu publizieren von diesen SARS-Coronaviren 2, die überall jetzt auf der ganzen Welt anfallen, durch die sehr fortgeschrittene molekulare Diagnostik. Und das erlaubt wiederum Epidemiologen und Modellierungsgruppen, also mathematische Modellierungsmodelle, zu entwickeln, die voraussagen können, wie sich die Infektion unter welchen Bedingungen könnte fortpflanzen. Die Dunkelziffer, die ich vorhin erwähnt habe, die ist auch aus so einer Studie entstanden, wo aus relativ wenigen Patientendaten, allerdings im Moment noch, deshalb ist die Unsicherheit relativ gross, aber es ist eine handfeste Evidenz, dass es eine grosse Dunkelziffer gibt. Und dort die gesicherten Daten sind extrem zentral, um zielgerichtet und mit grosser Genauigkeit können vorzugehen. Und das ist wichtig.
Was anderes, das heisst, es wird die Erbsubstanz entschlüsselt, überall auf der Welt, bei allen Ansteckungen oder an vielen Orten. Das heißt, man kann den Verlauf anschauen und schauen, ob sich etwas verändert.
Genau.
Das nachvollziehen. Ja, das ist schon spannend. Und das mit den Dunkelziffern, wir haben im Moment sind es schon über 90'000 Ansteckungen. Das würde heissen, es sind recht viel mehr.
Also, ja, wenn die Dunkelziffer im Bereich von 10 liegt, dann müssen wir annehmen, 1 Million vielleicht.
Okay,
von Personen, die infiziert sind. Jetzt abgebrochen auf die Schweiz wäre es dann vielleicht 600 oder so im Moment, oder 700. Wenn die Dunkelziffern aber 3-mal höher ist oder 10-mal höher ist, sind wir noch mehr betroffen.
Ja. Aber es wird allenfalls auch heissen, dass im Moment hat man ja, glaube ich, bei 1% der Leute, die wirklich gefährdet sind oder sterben, dass das allenfalls tiefer wäre als 1%.
Genau.
Also, um die gute Nachricht mal aus dieser Zahl zu holen, heisst
ganz genau. Ja, also die Schlussbotschaft ist, dass die Wissenschaft versucht, den Virus besser zu verstehen. Dass die Epidemiologen versuchen, Vorschläge zu machen, wie man der Eindämmung kann helfen, wie man die Ausbreitung kann reduzieren kann. Und dass Gesundheitsbehörden versuchen, das in geordneten Bahnen zu implementieren. Also es wäre grundfalsch, Panik zu machen wegen dem. Aber man sollte es auch nicht auf die leichte Schulter nehmen und einfach ignorieren. sondern man sollte sich vielleicht bewusst werden, dass man in einer Welt lebt, wo man nicht alles kontrollieren kann. Und den Beitrag im Kleinen muss leisten, damit die Seuche sich nicht weiter ausbreitet, als sie jetzt schon sich ausbreitet hat.
Danke vielmals fürs Sprechen.
Ja, danke vielmals, Andrin.
Super gewesen.
Okay.